Radio 1, nur für Erwachsene.
Und falls Sie mal einem Veganer eine richtige Freude machen wollen, dann schenken Sie ihm das neue Kochbuch von Next Nature, das In-Vitro-Fleischkochbuch. Muss kein Tier für sterben, keines wird versklavt, keines wird unter unwürdigen Lebensbedingungen bis zum Tod gefangen gehalten, weil dieses Tierfleisch niemals gelebt hat. Es hat keine Mutti, es hat keinen Vati, es hatte nie einen Kopf oder Beine zum Weglaufen, es hat nie mit anderen Tieren gespielt, sich nie im Dreck gesuhlt, ja, und dennoch ist es echtes Fleisch, gezüchtet im Labor. Ob es dieses Fleisch bereits gibt oder nur das Kochbuch dafür, das fragen wir einen Mann, der beruflich ständig unterscheiden muss zwischen lebendigem und totem Fleisch.
Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt, Dr. Marc Benecke. Live auf Radio 1, die Profis.
Guten Morgen, Marc, und guten Appetit.
Einen lebendigen, schmackhaften guten Morgen, lieber Stefan.
Was ist denn dein Lieblingsrezept?
Also Rezepte benutze ich nicht. Ich schneide immer irgendwas zusammen. Ich schnippel irgendwelches Kram in die Pfanne und damit hat's die Sache. Aber wenn meine Mutter kocht, dann nehme ich gerne den Kaiserschmarrn, den original bayerischen Kaiserschmarrn mit Rosinen und Puderzucker.
Ließe sich das machen mit In-Vitro-Fleisch? Kaiserschmarrn? Nein, weil da ist gar kein Fleisch dran.
Nein, auch sonst nicht. Ich esse ja keine Tiere. Also deswegen ist da kein Rezept, was man mit diesem Kochbuch sinnvollerweise abdecken kann.
Aber das Fleisch stammt ja nicht von Tieren. Da sind wir ja schon bei der ethischen Diskussion, ne?
Ja, sozusagen. Also das habe ich am Anfang auch gedacht. Ich habe mir das ist der Google Burger, muss man vielleicht für die Leute sagen, die das nicht gehört haben. Also einer der beiden Gründer von Google hat da ein bisschen Geld reingepumpt für ihn, Fingernagelschmutz, aber immerhin, er hat's gemacht. Und dann hat ein Kollege aus den Niederlanden, der sich gut mit der Zucht von Stammzellen auskennt, der hat das dann umgesetzt und hat wirklich in so einem Schälchen, was dann auch schon direkt diese Form von diesem Burger hat, haben die dann eben dieses Fleisch gezüchtet und ich habe es mir mal und dann verkostet. Es wurde also neulich bei einer großen Verkostung in London, wurde das dann zwei Nahrungsmitteljournalisten vorgesetzt, die aber etwas schmallippig waren, weil sie meinten, da ist nicht genug Fett drin und es fehlt Pfeffer und Salz. Also da fing das Theater schon an. Aber das Fleisch ist eigentlich, je nach Definition des Lebens, vielleicht doch lebend, denn es ist entnommen aus den Muskeln in der Schulter von zwei Kühen und dann hat man da die Stammzellen draus gewonnen und hat die dann wiederum gezüchtet in einer Lösung. Und diese Lösung, die könnte eigentlich einfach nur aus Algen bestehen, also das sind zermahlene Algen. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Man muss im Labor anstatt der Algen dann doch noch ein bisschen was anderes nehmen, nämlich so eine Lösung, die auch wieder aus lebenden Tieren stammt, nämlich aus den Embryonen von Tieren, damit die überhaupt wachsen, diese Google-Burger-Zellen. Und so gesehen war es am Ende dann doch eine ganz schöne, Sauerei sozusagen. Also es waren jede Menge Antibiotika wieder im Spiel, weil wenn man natürlich so eine Zellkultur macht, dann gehen da gerne Pilze und Bakterien rein, das wollte man nicht. Und so gesehen war es am Ende doch relativ lebend, würde ich mal sagen, und mit relativ viel Aufwand behaftet. Nur, wenn man das im großen Stil machen würde, dann würde es eben diese ganze riesige Landnutzung eliminieren, wo also jetzt heute die ganzen Rinder draufstehen. Man kann ja in Texas schon auf Google Maps und Google Earth kann man sich ja schon diese Farmen angucken, weil die so groß sind, dass man die sieht, die sind so groß wie ganze Städte. Und das würde dann wegfallen, das wäre wohl das einzig Gute daran.
Das einzig Gute daran. Es gibt ja auch Leute, die sagen, wenn wir Fleisch im Labor züchten könnten, dann wäre das Ende der weltweiten Lebensmittelknappheit. Die gehen dann natürlich davon aus, dass Fleisch im Labor sehr viel billiger gezüchtet werden kann als auf der Weide, oder?
Ja, genau. Das könnte etwas billiger werden. Das ist vielleicht möglich, wenn man es vernünftig macht, obwohl ich mir da nicht so sicher bin. Denn wenn ich mir diese riesigen Tanks vorstelle, in denen man das dann machen müsste, dann muss man die eben keimfrei halten. Und das könnte sehr, sehr teuer werden. So wie man früher ja auch dachte, Hochhäuser wären billiger als einzelne Häuser. Das stimmt aber nicht. Die Wohnungen in Hochhäusern sind durch die ganzen Strukturkosten am Ende des Tages nach 40, 50 Jahren teurer als ein einzelnes Haus. Und so könnte das hier auch sein. Allerdings dadurch, dass der Wasserverbrauch rapide sinkt, man braucht nur sehr, sehr wenig Wasser für die Herstellung im Vergleich zur normalen Rinderzucht. Und dadurch wäre es vielleicht eine gute Sache. Und eventuell könnte es natürlich, wie du schon richtig gesagt hast, auch sein, dass man sich dann sagt, na gut, diese Tiere haben halt keinen Kopf und keine Beine gehabt und haben nicht gelitten, wenn sie gestorben sind oder standen in einer Massentierzucht. Dann ist es vielleicht eine gute Sache. Ich glaube aber nicht, denn die ersten Artikel, die rausgekommen sind in England, weil in England diese Verkostung stattgefunden hat, die sagen alle, es wird sich wohl aufspalten. gespalten in zwei Sorten Fleisch, die es dann später geben wird. Das gute, edle Fleisch und dann das, was man in Würstchen und Hamburger reinfüllt. Und das ist dann eben dieses aus der Laborschale. Und so gesehen dürfte es den Fleischhunger nicht stillen. Man darf auch nicht vergessen, wir haben ungefähr 2050 9,5 Milliarden Menschen auf der Erde. Und wenn die wirklich alle was essen wollen, dann ist sowieso Hopfen und Malz verloren. Dann wäre die einzige Lösung, auf das Energieeffizienteste umzusteigen, und das wäre nur noch Pflanzen zu essen. Dann wären nämlich wirklich alle Probleme gelöst.
Ja, wäre vielleicht auch ein guter Ersatz für Pferdelasagne. Ein Rezept habe ich mir mal angeguckt im Buch, das ja immerhin 186 Seiten hat, dieses In-Vitro-Meat-Cookbook. Den gerösteten Raubsaurier, ja, für den wird das Fleisch aus Hühnchenzellen gezüchtet, und dann kann man an einem Dinosaurierknochen, den man mit einem 3D-Drucker herstellt, kann man dann diese Zellen daran anlagern. Und dann steht da noch, lassen Sie den Dinosaurier 15 Minuten ruhen, bevor Sie ihn servieren und zerteilen. Ist das Satire, dieses In-Vitro-Meat-Cookbook, oder warum machen die das?
Naja, es ist, sagen wir mal, mit Augenzwinkern. Ich habe auch ein schönes Buch, das ist kein Kochbuch, sondern ein Bestimmungsbuch. Da kann man plattgefahrene Tiere mit bestimmen. Wenn Sie also einfach nur anhand der Form des Plattgefahrenen, dann geht es natürlich darum, dass man halt mal sich überlegen soll, was man da eigentlich macht, wenn man zum Beispiel mit dem Auto rumfährt. Aber insgesamt ist es schon richtig, die Forscher haben schon, oder die kommerziellen Leute, die kommerzielle Anwendung, die läuft schon, und da haben die Leute gesagt, ist doch prima, dann stellen wir jetzt anstatt preiswertes Fleisch her, was halt irgendwie die Umwelt schont und die Ethik und das Gemüt schont, stellen wir jetzt einfach Panda- und Koala-Fleisch und sowas her, und das können wir dann fürs Hundertfache verkaufen, und es ist auch noch ethisch unbedenklich, zack. Also so gesehen, es ist das, was du da vorliegen hast, das ist durchaus satirisch gemeint, aber ich glaube, die Satire wird uns alle einholen, und am Ende des Tages wird es so sein, dass es dann super Gourmet-Panda-Fleisch und Tigerfleisch gibt, wenn es längst keine Pandas und Tiger mehr gibt.
Im In-Vitro-Fleischkochbuch finden Sie die Rezepte dazu, vorgestellt von Marc Benecke. Besten Dank.
Das war Dr. Marc Benecke. Live auf Radio 1. Die Profis.